Was ist der Status quo? Wenn alle dasselbe sagen, ist das auch wirklich so? Was bleibt, sind viele Themen, doch nur eines bleibt gewiss, die Ausgangsfrage: Was ist Bitcoin eigentlich?
Wir haben es wieder geschafft im Wochenrhythmus. Ole, ole, ole. Willkommen zur Episode Nummer 85 von Der Weg. Mein Name ist Fab und wie immer ist bei mir der liebe Tangsen. Guten Tag.
Ja, moin, moin, Fab. Freut mich wie immer.
Ja, ganz meinerseits. Wir haben natürlich wie immer auch einen Gast und das ist heute der Tobi. Willkommen, Tobi. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
Ja, hat gerne, ja durchaus gerne. Eine Weile gedauert, ne? Hat ja ein bisschen gedauert.
Ein bisschen, aber Zeit ist ja nur ein Konzept.
Ich glaube, du bist in der Zeit los, nur. Du bist in der Zeit nur zweimal um die Welt gesegelt, habe ich da gelesen. Aber da können wir ja nachher noch, sprechen wir nachher noch drüber.
Genau.
Wunderbar, dann würde ich sagen, as always, Blocktime und Feuer frei.
Ja, also, wir treffen uns hier heute zur Blockzeit 811991, ja, schöne Zahl. Und ja, Tobi, freue mich aufs Gespräch mit dir und du kennst es wahrscheinlich so ein bisschen. Stell dich doch erstmal vor, also wer ist Tobi, was sind so deine Hintergründe? Ja, Ausbildung, was treibt dich um und was du so als Start mit der Community teilen möchtest?
Ja, danke erstmal für die Gelegenheit, mich hier so ein bisschen vorzustellen und für den Austausch, den ich jetzt mit euch haben darf. Ja, am Ende versuche ich natürlich alles zu sein und mich nicht zu limitieren und mich in keine Schublade stecken zu lassen. Aber so, wenn man es jetzt so betrachtet, wie ich groß geworden bin, so auf einem 1000 Einwohnerdorf groß geworden, dann irgendwann mit 18 in die große Stadt gekommen, dann zwischendurch mal nach dem Studium dann direkt angefangen, auf Mobile Phones die ganzen Smartphones zu konzipieren. Haben es damals irgendwie so ein bisschen geschafft, sogar Apps in die Top 10 der App Stores zu kriegen, was heute kaum vorstellbar mehr ist. Und dann war das so ein bisschen wie auf dem Fußballtransfermarkt. Man hat natürlich eine gewisse Sichtbarkeit bekommen und dann irgendwie gehandelt worden von Firma zu Firma, bis ich dann irgendwann für Big Blue, kennt man vielleicht den Konzern, durch die Welt geflogen bin und als Design Thinker und Agile Coach global Ideen entwickeln habe mit Großkonzernen, um da halt die digitale Speerspitze zu sein. Und das war eigentlich ganz cool. Irgendwann war dann so der Punkt, wo ich hätte bezüglich Karriere meine Seele verkaufen müssen. Und dann habe ich gesagt, ach, fuck it. Ich mache jetzt mein eigenes Business auf, dann kann ich auf meine Art und Weise arbeiten. Und habe mich dann so selbstständig gemacht und bin jetzt seit 4 Jahren, habe jetzt gerade Firmenjubiläum so ein bisschen dabei, dass ich Unternehmen dabei helfe in der digitalen Transformation und dabei mittlerweile auch schon meinen Businesspartner georangepillt habe. Das so ich, zur beruflichen Seite.
Ja, ich habe ein Riesenschmunzeln auf dem Gesicht, weil ich freue mich auf das Gespräch
das
mit dir.
Das wollte ich gerade sagen, ja, leuchtende Augen, der gute Mann.
Ja, da sind schon viele Buzzwords gefallen, die mich auch im beruflichen Alltag begleiten. Aber vielleicht nochmal, bevor wir da einsteigen, was du heute machst. Du sagtest Studium und dann so ein bisschen Richtung Apps und IT. Das heißt, du kommst so aus der, Software-Ecke oder was hast du genau gemacht?
Ja, eigentlich habe ich ganz normal so ein duales Studium gemacht mit okay. Schwerpunkt auf E-Commerce, also Business mit E-Commerce. Also halt einfach war damals für einen der größten deutschen Handelskonzerne unterwegs und entsprechend da dann die mobilen Apps einfach angefangen zu machen. Es war ganz spannend halt damals. Saßen wir irgendwie in der Kantine und ich war gerade mit dem Studium fertig und saß der Geschäftsführer plötzlich neben uns und so, Tobi, wir haben alle keine Ahnung, wie das auf den Smartphones funktioniert. Du bist schlau, du bist jung, du machst das jetzt. Und so bin ich da irgendwie so reingerutscht, dann quasi eigentlich mit einem Business-Kontext in den IT-Kontext und dann über die verschiedensten Schritte dann halt globale Transformationen gemacht und ganz tiefe IT-Kenntnisse dann eigentlich auch erlangt. Und jetzt trage ich diese Erfahrung weiter und mache somit mein Fiat-Mining.
Also ich find's ultra spannend und ohne, dass wir jetzt da zu viel Zeit mit dem Topic verlieren wollen, würde ich doch gern so ein bisschen von dir erfahren. Kannst du aus dieser frühen Zeit, weil ich das, was das angeht, eine super spannende Zeit finde, so ein bisschen deine Einschätzung geben, ein bisschen Insights teilen? Das muss ja eigentlich so ähnlich wie in diesen frühen Internetzeiten gewesen sein, oder? Wenn man so bei Mobile-Apps entwickeln früh dabei war, da haben sich ja auch die Ereignisse überschlagen. Erzähl da gern irgendwie mal das ein oder andere, wenn dir gerade was einfällt. Das muss ja eine verrückte Zeit gewesen sein. Und du hattest im Nebensatz dann auch noch gesagt, irgendwie eben in die Top 10 zu kommen, heute unmöglich. Kannst du gern auch mal kurz irgendwie ausformulieren. Warum war das damals? Warum konnte man das damals? Warum ist das heute nicht mehr machbar und so weiter?
Ja, es ist halt so ein bisschen Anfang Internetzeit. Auch jetzt sehe ich die Parallelen zu Anfang Bitcoin-Zeit. Das ist halt das Ultraspannende auch, wo halt so diese Zyklen sich irgendwie wiederholen und so einen neuen Disruptive Technology einfach auf den Markt kommt. Und damals einfach, ne, das iPhone kam raus, außer Doodle Jump wusste keiner, was da eigentlich drauf passieren kann und seine E-Mails abzurufen. Und ne, ich bin halt jemand, der immer den Endnutzer so im Auge hat. Und dann haben wir einfach damals bei uns, das ist halt ein Sporthändler gewesen, haben wir geguckt, was brauchen unsere Leute auf ihrem Smartphone, um mit uns in Interaktion zu treten und wir eine Kundenbindung aufbauen können. Und dann haben wir halt quasi Apps gebaut, die halt genau diese Bedürfnisse befriedigen. Und damals war es dann einfach so, du hattest natürlich kaum andere App-Dienstleister oder Leute, die da auf den Smartphones überhaupt was gemacht haben. Und dann hast du natürlich relativ schnell Sichtbarkeit bekommen, ne? Und dann haben wir diverse App Awards auch gewonnen und so ging das dann eigentlich relativ easy von Zügen. Du konntest damals auch noch sogar noch so Sachen reinpushen, so App-Katapult hätte sich damals geheißen, konntest du quasi deine App nochmal im App-Store hochpushen und das haben wir dann halt damals auch so ein bisschen gemacht und einfach ausprobiert, was so funktioniert, weil wir alle keine Ahnung hatten, aber ich bin halt so ein fearless Honey Badger von daher hat man einfach die Dinge ausprobiert, gemacht und gelernt und überraschenderweise hat sich dann alles so von selbst ergeben, ja, und ja, so dieses cool. Gefühl, was ich damals mit der Mobile-Zeit hatte, das ist einfach jetzt auch so, was ich mit Bitcoin so habe, ne?
Sehr cool. Ohne, dass du jetzt doxen musst, wo du da genau unterwegs warst oder was für Apps das waren, war das im Spielebereich oder so Productivity-Apps oder was für ein Genre war das, wo ihr dann auch recht erfolgreich war teilweise?
Sportevents eigentlich tatsächlich, ne? Also wir haben quasi Content geliefert für die verschiedenen Event-Kategorien, was Unternehmen halt zur Kundenbindung angeboten hat. Da war halt dann unter anderem halt die Anmeldung auf mobil optimierten Displays dann eben auch möglich. Und dann haben wir halt Content drumherum gespannt. Ne? Es gab dann beispielsweise eine Lauf-App, ne? Wir haben dann damals mit Runtastic hatten wir dann quasi eine Lauf-App programmiert, die dann auch halt richtig gut war, weil wir halt so dann so die SDKs gereused haben. Am Ende ist es dann halt so dieses klassische Game gewesen, was auch ja im VC-Bereich dann ist. Ne? Es wird halt überall richtig reingepusht und das Zeug verbreitet und rausgebracht und am Ende dann the winner takes it all. Ne? Das war dann Runtastic, die dann von alles gekauft worden sind.
Also wollte ich gerade sagen, das ist zu einer absurden, horrenden Summe, oder?
Genau, ja. Und wir hatten das Ding eigentlich auch, aber an der Stelle. Aber es ist halt dann nicht so gepusht worden, ne? Und das siehst du halt mal wieder so klassisches Fiat-Game, da wo halt am meisten Kohle draufgeschmissen wird, das wird dann halt übernommen, obwohl die Technologie eigentlich überall da ist, ne?
Aber ich wollte jetzt gerade sagen, also du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege. Ich bin da in diesem Running Game nicht so tief drin. Aber wenn ich mich recht entsinne, das war wirklich eine unglaublich erfolgreiche Running App. Adidas hat die dann gekauft, eigentlich als Adidas Running App rebranded, wenn ich mich nicht irre. Ne?
Genau, ja.
Und dann ist es eigentlich im Verhältnis zu dem, was es hätte werden können, als eigene Brand, würde ich fast sagen, ist es untergegangen, ne?
Ja, voll, genau. So klassischer Krass. Move. Großkonzern kauft Startup auf, integriert und die Prozesse töten es.
Wahnsinn. Okay, krass.
Ja, und das habe ich jetzt in letzten, noch was sagen, letzten 15 Jahren ich fand das mal erlebt quasi.
Ja, ist auch mega spannend. Aber was mich dann interessieren würde, wie bist du dann auf den Weg Richtung Design Thinking, Agile Coach gekommen? Hast du das gepusht oder bist du dann Bist du dafür benannt worden oder war das dein Wunsch? Wie kamst du dann so auf diese Personalentwicklungs-, Organisationsentwicklungsschiene?
Ja, das hat sich dann alles so ein bisschen ergeben, weil du natürlich dann versucht hast, zumindest dieser Mobile-Ansatz damals war ja einfach klassisch Scrum, agil, ne? Wir entwickeln was, wir bringen es raus, holen Feedback ein, verbessern es und so weiter und so fort. Das heißt, das war ich Agile from scratch und dann hast du halt die Methode dazugelernt, hab dann meinen Scrum Master gemacht, meinen Product Owner gemacht und dann kam halt dann irgendwie, hast du noch gesucht, okay, wie kann ich jetzt Implementierung mit Business-Zielen verknüpfen und dann ist halt klar, Design Thinking einfach so das Rädchen, was da perfekt ineinander greift, wo du dann eben deine strategischen Roadmaps mit der letzten Zeile Code verknüpfen kannst und so hatte ich das dann alles ergeben und am Ende habe ich dann bei Big Blue dann, glaube ich, ich habe über 1000 Mitarbeiter geschult, was Design Thinking und Agile anbelangt und Consulting-Methoden, genau, ja.
Ja, ich übersetze das jetzt für die Zuhörer nochmal, also wenn ich das mal so frei raus darf, weil ich ja auch in so einer Konzernwelt arbeite und bei uns war das dann auch so, dann gab es ein paar Leute, die Design Thinking und Agile konnten und auf einmal hatte halt die Firma irgendwie das überall auf der Agenda und jedes Team, sei es Engineering, sei es Marketing, sei es Sales, jeder musste auf einmal Agile sein und deswegen glaube ich, waren die Leute, die früh in dem Bereich unterwegs waren, dann auf einmal extrem gefragt und es wurde halt überall drüber gestülpt. Also so zumindest meine Erfahrung.
Aber also Tobi, ich bin mir sicher, du gibst mir da auch wahrscheinlich recht, ist das halt gerade im Konzernlife, das dann auch wieder, wie soll ich sagen, ad absurdum getrieben wurde und halt auch gar nicht so gelebt wird, wie es eigentlich sinnvoll war. Oder wie gerade Tanxen gesagt hat, dann musste auf einmal jeder so arbeiten, egal ob das in der Branche, in der Abteilung, in dem Produkt Sinn ergibt oder nicht. Das wurde einfach drüber gestülpt, oder? Aber so an sich, für die Zuhörer, die das noch nie gehört haben, gerade was irgendwie Produkte entwickeln, Businesses aufziehen angeht, Design-Thinking-Methoden finde ich persönlich auch super, super interessant. Also habe ich auch eine Weile nach dem Studium auch mal nochmal eine kleine Weiterbildung gemacht zu dem Thema und finde ich auch sehr, sehr spannend. Ne? Im Prinzip versucht man, du korrigierst mich, Tobi, wenn ich Quatsch erzähle, im Prinzip versucht man ja da durch einen iterativen, aber doch vorgegebenen Prozess irgendwie kreative Lösungen zu entdecken, ne? Weil wenn man jetzt einfach so sich in den Raum setzt und sagt, so jetzt machen wir mal jetzt entwickeln wir eine geile Business-Idee, dann ist das halt schwierig, ne? Und man versucht so ein bisschen dem eigentlich gar nicht in Prozesse reindrückbaren Kreativen zumindest eine Roadmap zu geben, oder? Wie man irgendwie was Kreatives, was Frisches, was Neues erfindet, sage ich jetzt mal.
Genau, geführte Kreativität, ne? So will ich es glaube ich nennen. Oder super, strukturierte Kreativität, ne? Du baust sehr, sehr weite Leitplanken auf, um eben den Ideen Raum zu geben und dann engst du die Leitplanken irgendwann so ein bisschen ein, bis du halt so diesen Laserstrahl hast, der dann die Essenz dieser Business-Idee ist und die du dann halt umsetzt. Ne? Ja. Aber am Anfang erstmal Räume schaffen, Räume aufmachen und dann kannst du dann das Wichtigste, das MVP dann am Ende auch, das Minimal Viable Product dann am Ende soll dann dabei rauskommen. Was ist das der Prozess, den du digitalisieren willst oder das Produkt, was du rausbringen willst, was direkt Nutzen schafft und relativ schnell umsetzbar ist, genau.
Was man ja, glaube ich, auch, und deswegen hatte ich da so mal nachgehakt, meiner Meinung nach kann man das auch im Bitcoin-Space gerade sehr gut beobachten. Da gibt es viele Companies, bei denen viele auch sich am Anfang fragen, was machen die denn eigentlich und machen denn die alles, tanzen die auf allen Hochzeiten? Und du siehst halt, dass die sich erstmal breit aufstellen, mal ein Produkt entwickeln gegebenenfalls. Und dann siehst du, ich finde gerade bei Blockstream zum Beispiel sieht man das auch gut, wie die über die Jahre dann doch anfangen, viel zielgerichteter dann aber in verschiedene Segmente zu gehen und in jedem Segment aber immer zielgerichtet mit einem wertvollen Produkt. Ne? Und ich glaube, dieses Konzept und diese Prozesse kommt man da verhältnismäßig strukturiert hin.
Ja, würde ich noch ergänzen, zielgerichtet auf den Endverwender. Ich glaube, der Trend kam ja dann auch irgendwann auf, dass Thema das ne, vom Kundendenken, vom Anwender, also UX-Gedanke, der kam ja dann und hat sich dann ja quasi so ergänzt mit Design Thinking und Agile, weil du entwickelst ja Produkte, Services immer, oder zumindest ist das, glaube ich, ein Trend, der auch Sinn macht für einen Endverwender am Ende und nicht, weil du jetzt das neueste Produkt nochmal mit 18 Features zusätzlich haben willst, die keiner braucht, dann ist es Blödsinn, aber sollst halt schauen, was der Verwender braucht.
Ja.
Ja. Willkommen übrigens beim 21 Bitcoin Business Podcast. Sorry. Tobi, was wolltest du sagen?
Ja, ich glaube, das ist das übergeordnete Wort, was eigentlich dahinter steht, ist human-centered. Ne? Ne, bei aller Technologie, egal wie geil Bitcoin ist, egal wie geil Smartphones sind, ne, am Ende muss es immer dem Menschen dienen und den Menschen Freiheit geben, ne? Und ihn nicht versklaven, so wie dass die Technologie dann irgendwie, dann du Geisel der Technologie bist. Ja. Und dann eigentlich immer das human-centered Design, nennen wir das eigentlich auch. Dann am Ende. Ja. Und ich habe dann es dann auch so weit getrieben, dass ich irgendwann dann so ein Live-Designer geworden bin. Also habe natürlich das erstmal bei mir selber gemacht, habe dann das ganze Design Thinking Framework auf mein persönliches Leben angewandt mit den ganzen Methoden und mich dann quasi sozusagen in die Mitte gestellt. Und ja, das also seither. So nach dem
Motto, was willst du eigentlich und wie kommst du dahin oder wie?
Genau, richtig. Ne? Was ist eigentlich deine Zielstellung? Was sind deine Bedürfnisse überhaupt erstmal? Wo sind deine Pain Points? Wo sind deine Entwicklungspotenziale? Um dann eigentlich, wo du dann auch wieder so dann irgendwann in die spirituelle Welt kommst, ne, Manifestation und so weiter und so fort, wo du eigentlich dann diesen schönen Zusammenhang aus Business, ne, Design Thinking und Manifestation, Spiritualität und am Ende ist es alles eins. Eigentlich bist du der Schöpfer deines eigenen Schicksals und Bitcoin hilft dir dabei.
Sehr geil. Jetzt sind wir auf jeden Fall extrem schnell, extrem entgleist, aber in eine gute Richtung. Ja, sehr geil. Hast du noch was tanzen? Sonst hätte ich gerade den weiterführenden Punkt.
Nee, geh.
Also ich wollte nur sagen, du hast dann gesagt, wie hast du es genannt? Big Blue Company oder was?
Ja, genau, Big Blue.
Meinst du Google damit, oder was?
Also entweder ist es eine Company, die ich noch nie gehört habe, oder ich habe eine Vermutung, das ist eine sehr, sehr große
Big Blue mit drei Buchstaben.
Big Blue mit drei Buchstaben. Also ich hätte jetzt an Google, an Alphabet gedacht.
Bei Blue, ich dachte Facebook. Aber gut, in dem Fall sind wir falsch. Musst du nicht teilen, alles gut. Ja. Wir googeln das nachher.
Aber haben den PC erfunden, also von daher ist es dann einfach.
Ach so, ja, okay, dann ist es klar. Okay, alles klar. Okay. Okay, ja, genau. Das heißt, du hast für die gearbeitet, dann irgendwann hast du, ohne das vielleicht schon zu wissen, die Fiat-Welt hassen gelernt und den Opt-out gemacht, oder wie?
Wie kam das denn?
Wo befinden wir uns da in der Zeitskala und war da Bitcoin schon da oder war das da noch nicht da?
Bitcoin war da noch nicht da, also es war immer im Space und ich habe es immer mitgekriegt, ne, wenn du irgendwie Digital-Pionier bist und die Leute berätst, was sie digital machen müssen, kriegst du natürlich Bitcoin immer mit, aber du bist halt so in deinem Consultant-Life im Hamsterrad gefangen und damals gab es halt noch kein Relay und Binance war einfach so scammy, dass man sich dann nicht getraut hat, irgendwie seine Kreditkartendaten anzugeben und dann irgendwann hast du es halt wieder verbuddelt, weil du dann wieder durch die Welt geflogen bist und dann hat man das so alles ein bisschen geparkt. Das war dann 2018 und dann wollte ich mich eigentlich schon selbstständig machen, bin dann aber wieder geheadhunted worden mit so einem super geilen Job und verrücktes Gehalt auch und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt auch noch, das probiere ich jetzt nochmal. Und dann habe ich ja nach 3 Monaten gemerkt, ach du grüne Neune, was ist denn das für eine Arbeitskultur hier? Es war echt so Backstabbing at its best. Und dann habe ich nach 3 Monaten Probezeit gesagt, so ciao Kakao, ich mache jetzt mein eigenes Business, mache meine eigenen Terms and Conditions, dass ich halt mit Leuten arbeite, die dieselben Werte wie ich vertrete und eben nicht in diesem, ja, Wahnsinn da, was sich die Leute da antun, nicht mehr mitmachen muss, ne?
Also ich habe diesen Term so noch nie gehört, aber Corporate Backstabbing finde ich, glaube ich, hat meinen Wortschatz jetzt auf jeden Fall bereichert. Ja, das trifft es schon sehr, sehr gut. Also würde ich wirklich unterschreiben. Ne? Je größer das Unternehmen, desto eher ist es genau das. Ja, jeder versucht, sich irgendwie gut zu positionieren und ob das andere kostet, ist relativ egal. Das gibt es schon häufig. Genau. Ne? Ich glaube, der Tanzen würde das bestätigen gegebenenfalls.
Ja, doch. Man muss halt schauen, dass man möglichst weit weg vom Headquarter arbeitet und möglichst noch immer diesen operativen Touch hält, weil wenn du nur Headquarter-Strategy, dann gehst du tot. Also so geht's mir. Wenn es noch einen operativen Touch hat, irgendwie in einem Country, in einer Region, kann man ertragen.
Ja, so war es jetzt bei mir auch. Und jetzt bin ich gerade auch seit 3 Jahren mittlerweile in einem Großkonzern drin und ne, wir haben da so eine Insel der Glückseligkeit geschaffen, in Anführungszeichen, ne, wo wir halt human-centered arbeiten. Das heißt auch, wir schauen, dass es allen Entwicklern gut geht, wir schauen, dass es allen Business-Stakeholdern gut geht und wir schauen, dass es dann auch den Leuten gut geht, die unsere Software nutzen. Ne. Das ist eigentlich so das, was wir so versuchen zu schaffen. Ja.
Jetzt nochmal auch für die Zuhörer, das ist jetzt kein Gehate gegen eine Anstellung in der Corporate World. Es ist einfach so, dass ja, man mit, mit der Zeit merkt, so, das ist, finde ich, eine Typsache. Irgendwann ist man, ne, wenn man sich öffnet, wenn man Bitcoin kennenlernt, vom Typ her einfach nicht mehr passend zu einigen Themen, die dann in Unternehmen getrieben werden. Also das habe ich festgestellt bei mir persönlich, dass das immer schwieriger wird. So, was aber nicht heißt, dass man da nicht mega viel lernen kann, dass man nicht mega Opportunities hat, dass man nicht mega sich auch selbst verwirklichen kann in gewissen Bereichen, in gewissen Positionen. Ja. Also das ist immer, muss da vorsichtig sein, das ist nicht alles schlecht.
Ja, voll. Ja. Also da muss ich auch nochmal von meiner Seite klarstellen. War natürlich nicht so gemeint, dass irgendwie Fiat-Arbeitswelt nur darin besteht, dass alle sich hassen und gegenseitig rausschmeißen wollen, sondern einfach einen Trend, den ich zumindest in meinem Leben beobachtet habe, ist, je größer die Firma, desto eher gibt es halt Tendenzen dazu, ne? Weil du ganz viele verschiedene Hierarchieebenen hast, Management-Ebenen hast, wo Leute irgendwann halt ihr Hauptanreiz ist, ihre eigene Position zu verteidigen und ihre eigene Daseinsberechtigung, und dadurch entsteht halt dieses, ich würde es jetzt mal leicht toxische Klima, ne? Das ist nicht in jeder Firma, das ist nicht überall, das ist einfach manchmal, und das sind manchmal auch nur Tendenzen. Genau, so viel nochmal zu dieser Klarstellung. So, jetzt hast du uns eigentlich erklärt, warum gerade, was Human-Centered Design angeht, du prädestiniert bist dazu, den Weg zu Bitcoin zu finden, ja, weil wahrscheinlich Bitcoin, auch wenn es jetzt vielleicht nicht User-Interface-mäßig das userfreundlichste from scratch war, ist es doch wahrscheinlich einer der größten Problemlöser der Welt, würde ich behaupten, ne, des Individuums. Wie hast du dann doch dorthin gefunden? Wie ist das passiert?
Ja, ich habe mich da einfach so ein bisschen festgebissen an dem Thema, und das war dann tatsächlich so, Corona, ne, war so ein bisschen meine Krönung. Endlich hat man mal Zeit gehabt und sich mit den Dingen zu beschäftigen. Und dann habe ich mit Marc Friedrich, habe ich schon relativ lange, so ein Jahr vorher schon mich mit Marc Friedrich beschäftigt. Damals war er noch nicht so Hardcore Bitcoiner, oder zumindest so wie er jetzt ist. Da war er noch einfach so, oder einfach das Finanzsystem erklärt. Ne? Und ich habe mich ja mein ganzes Leben angefangen, Digga, du hast hier geile Apps am Anfang in die App-Stores gebracht, du machst hier den geilsten Job der Welt, warum bin ich eigentlich noch nicht so reich wie alle anderen? Das kann doch gar nicht sein, ne? Ich mache so geilen Scheiß und irgendwie bei mir bleibt nichts hängen. Wenn du dann auch mal deine Tagessätze anguckst als Consultant, was du dann davon haben darfst, ne? Und dann so, hey, das kann doch alles nicht sein, ja? Und dann war irgendwann so, ja, okay, Bitcoin zeigt dir das dann irgendwie auf, was da so alles vor allem mit dem Cantillon-Effekt passiert, wo dann die Geldflüsse irgendwo enden und das bei dir als ausführendes Element relativ wenig ankommt. Und dann habe ich dann tatsächlich leider erstmal über eToro, weil das damals, ne, mit PayPal war das dann die erste Plattform, wo du mit PayPal dir das besorgen konntest, was dann relativ schnell ging, finally. Und dann, thank God to all Bitcoin-Maxis, meine ganze Self-Custody dann irgendwann in den Griff bekommen habe, meine Shitcoin-Zeit natürlich auch durchgemacht habe, Gott sei Dank, aber sehr glücklich gewesen bin, alles rechtzeitig innerhalb dieser ein Jahresfrist da alles gut rausgekommen aus dem Casino. Seither halt Bitcoin-Maxi, würde ich mal sagen.
Okay, spannend. Kriegst du das noch, gerade von der Reihenfolge, wie du da reingefallen bist, kriegst du das noch irgendwie bisschen spezifischer für uns aufbereitet? Also vor allem, bist du diesen ganzen Fundamentals und diesem Gedanken irgendwie in Anführungsstrichen beraubt dich das Fiat-System und jetzt musst du irgendwie in härterem Geld sparen? War das schon der Gedanke, als du dann Kryptowährung begegnet bist, oder bist du auch so in das Loch reingefallen mit dem klassischen, ja, oh, Kryptowährung, das ist jetzt das neue Ding, ja, das ist das neue digitale Ding, da investiere ich jetzt und das geht wahrscheinlich hoch, und dann erst im Zuge der Reise bist du auf diese, ich sag mal, wirtschaftlichen Fundamentals gestoßen? Das wäre so mal die eine Frage, und ich hätte dann auch noch eine kleine Anschlussfrage.
Ja, ich glaube, das Gefühl war halt immer da, und ne, ich wollte dann irgendwann, ja, jetzt ist doch mal Zeit, Bitcoin, ne, du guckst, ich bin ja, ne, KPIs guckst du natürlich an, Best Performing Asset Ever, und dann willst du natürlich daran teilhaben erstmal und dann überhaupt erstmal zu verstehen, Geldmenge, Bitcoin-Standard lesen und so weiter und so fort, wie dann das eigentlich alles zusammenhängt, und dann hast du halt, ne, denkst du, es kann ja nicht alles wahr sein, ne, so bist du das ganze Leben angelogen worden, so gefühlt. Alles, was mir dir beigebracht hat, war nur dazu da, um dich klein zu halten. Ja, von daher war das dann ganz spannend. Und dann mit diesen tiefen Fundamentals, das kam dann irgendwie dann, ja, so nach ein Jahr Bitcoin-Zeit irgendwann.
Wo dann mit dem Content so ungefähr war.
Genau, ja. Also ja. Blocktrainer natürlich. Ne, ich am Anfang ja jetzt so mit Bitboy habe ich halt auch die ganze Zeit geguckt am Anfang, weil ich ihn halt irgendwie charismatisch fand und dann irgendwie so ein bisschen auch so seine Coins dann einfach mal so ausprobiert, so ein bisschen wie du Samen gießt, einfach mal über ein bisschen was draufgeschmissen und hat es auch irgendwie funktioniert und dann haben mich die Maxis Gott sei Dank eines Besseren belehrt, nachdem ich dann die Marketing-Card gesehen habe. Ich dachte, okay, vielleicht hat er doch andere Interessen, als es irgendwie gut zu machen. Genau, und so kam das dann so im Prozess dann von anderthalb Jahren von Einstieg in Bitcoin mit Kauf der ersten Coins bis zu, okay, anderthalb Jahre später war ich dann Bitcoin-Maxi sozusagen, würde ich jetzt mal grob sagen.
Ja, Tobi, Rückfrage. Sorry, mein Hirn rattert. Du hattest uns jetzt schön mitgenommen. Ja, erst Konzernwelt, dann irgendwie selbstständig gemacht, mit geilem Scheiß, dann auf Bitcoin gestoßen, ne, wegen deiner finanziellen Situation, von mir aus auch Number Go Up. Ja. Und dann aber zum Bitcoin-Maxi. Und was ist dann noch passiert? Also was kam dann noch damit für dich?
Ich glaube, am Ende hat mir das dann so eine gewisse Hoffnung und so einen gewissen inneren Frieden gegeben, dass ich jetzt eigentlich so ein schönes Stack habe, wo ich dann jetzt gar nicht mehr so wie der Hund hinter den Stöckchen hinterher rennen muss, die da überall geschmissen werden, sondern einfach sagen kann, okay, so eine innere Zufriedenheit setzt sich ein und ich kann die Dinge angehen, die wirklich wichtig sind, wie Familie, ja, Selbstheilung, ja, genau, diese Schritte eigentlich, ne? Marc vom Hotel Bloching, ne? Wir zwei sind ja auch so Brüder im Geiste auf alle Fälle und mit dem habe ich schon sehr schöne oben ohne Walks am Neckar gehabt, wo wir dann halt auch so gesagt haben, ne, das Einzige, was Bitcoin nicht fixt, bist du selbst, aber es gibt dir die Zeit, dich selbst zu fixen.
Es ist also cool, dass du es gerade wieder gesagt hast. Ich finde folgenden Fakt faszinierend. Was du gerade beschrieben hast, passiert mit extrem vielen Leuten. Ja? Und das, obwohl die zukünftige Kaufkraft dieses Bitcoin-Stacks ja absolut unsicher ist und sogar noch viel volatiler, ne, als eine Fiat-Kaufkraft. Das heißt, es ist gar nicht die Sicherheit, dass du sagst irgendwie, oh, diese Kaufkraft bleibt genauso bestehen oder die wächst jetzt enorm an, deswegen habe ich irgendwie so inneren Frieden. Das Ding ist, ich kann gar nicht mal sagen, was das ist, aber irgendwie gibt es dir eine Sicherheit, trotz rein in Kaufkraft gesehen und kurzfristig gesehen, eigentlich extremer Unsicherheit, was Kaufkraft angeht. Ne? Das finde ich extrem verrückt. Ich kann auch noch nicht so richtig artikulieren, warum das so ist, aber es gibt eigentlich trotz enormer kurzfristiger Kaufkraft Unsicherheit, enorme Sicherheit. Das ist irgendwie so, das geht so diametral auseinander, aber irgendwie, irgendwie ist es halt so.
Ja, ich finde, es hat vielleicht weit damit zu tun,
warum das so ist.
Einen Gedanken dazu, und zwar hatte Tobi ganz am Anfang den Begriff Schublade benutzt. Er möchte sich nicht in Schubladen stecken lassen, und ich finde, durch Bitcoin wird es einem ermöglicht, extrem rauszuzoomen und so dieses ganze, ne, zwischen Staaten, zwischen Politik, zwischen Religion, also man kommt da komplett raus und hat eine ganz, ganz andere Sicht auf die Welt und wird extrem, ja, zu sich selbst geführt. Und ich glaube, dadurch entwickelst du so diese Ruhe und diese Gelassenheit für die Zukunft.
Ich glaube, extrem stoisch wäre tatsächlich der korrekte Begriff, ne? Oder? Ja. Es macht einen irgendwie stoisch.
Ja, und nicht mehr so beeinflussbar durch Tagesgeschehen, aktuelles Geschehen allgemein. Also man wird viel, ja, klar, dann geht's wieder in die Zeitpräferenz rein, weil du halt deine Zeitpräferenz extrem änderst. Das hat einen großen Einfluss. Ja, und so wirst du nach und nach gefixt.
Ja, genau. Ich hätte noch kurz eine Frage zu dieser Vorzeit, als du als Consultant unterwegs warst, aber auch als du festangestellt warst, bevor du Bitcoin begegnet bist. Du hast ja selber gesagt, du hast dich dann gewundert, so, keine Ahnung, ich kann hier Riesentagessätze verlangen, aber irgendwie kann ich jetzt trotzdem nicht die Füße hochlegen. Das heißt aber, du hast auch davor wahrscheinlich auch nicht die Zeit gehabt oder nicht die Muße, nicht das Interesse. Du hast dich dann auch nicht da groß beschäftigt mit, oh, jetzt habe ich hier die dicksten ETF-Sparpläne und bin in Aktien und mache das und investiere hier. Sondern hast du einfach gesagt, so, ich verdiene das Geld, ich spare das Geld und dann gucke ich mal, wie ich vom Fleck komme. Und dann hast du halt nach so 10, 15 Jahren gedacht, so, okay, irgendwie funktioniert das nicht so gut. Oder warst du doch auch schon immer irgendwo investiert?
Ja, ja, ich bin schon so ein Serial Entrepreneur, würde ich jetzt mal so sagen, so von klein auf. Ich habe irgendwie schon früher Chips für Playstations vertickt und keine Ahnung, was für Sachen alles. Also schon immer schön geschäftig gewesen, wie man bei uns sagt. Und als ich dann angefangen habe, halt gut Geld zu verdienen, lief das dann halt alles jetzt erstmal so in unser, meine Eltern hatten halt einen Bauernhof, ne? Und das heißt, da haben wir halt den kompletten Bauernhof transformiert und das ist halt auch eine ultra spannende Geschichte, die man dann noch so ein bisschen erzählen kann über Fiat-System und Milchsystem. Und ja, das geht dann auch richtig tief, wenn eigentlich das eigentlich so der erste Punkt war, den ich gefixt habe, so dieses Grundstück unserer Familie, ne, was halt so mit so einem Milchstall versaut worden ist, in Anführungszeichen, was so das größte Scam-System ist, auch das Milchsystem aus meiner Sicht. Und da ist halt dann die ganze Kohle am Anfang erstmal reingeflossen, diese Transformation des Hofes in eigentlich, jetzt ist halt meine Vision bis 2025, diesen Hof zu eigentlich zu einem Healing Space zu bauen, ne, mit Yogaschala, Swimming Pond, Outdoor Gym. Das ist eigentlich so, jetzt schon bin ich schon so ein paar Schritte weiter, auch so was meine Evolution anbelangt, dass es am Ende eigentlich immer um Selbstheilung geht, ne? Und ja, jetzt eben auch also diesen Space aufzubauen.
Ja, wenn du willst, kannst du gern kurz auf das eingehen, was mit dem Hof da war und dieser Milchgeschichte. Ja. Also vielleicht jetzt nicht irgendwie 20 Minuten lang, aber wenn du gern da was drüber sagen willst, dann go ahead.
Ja, so long story short ist, glaube ich, das System Milch ist ein System, was Tiere und Menschen ausbeutet. Und ne, meine Eltern sind krank geworden, die Tiere sind eigentlich dann mehr oder weniger ständig krank, nimmst ihnen die Kälbchen weg, hörst eigentlich nur, es hat nur Drama eigentlich dann am Ende. Und das hat so ein bisschen auch so unsere Familie ein bisschen zerstört, sag ich mal, ne, weil du ist halt so ein krasses Hamsterrad, was man sich eigentlich
also als normaler Angestellter so oder wie der nur zu Verständnis.
Genau. Okay. Genau. Was man sich als Normalangestellter gar nicht so vorstellen kann, wenn du 365 Tage im Jahr ohne Urlaub 20 Stunden teilweise am Tag arbeitest, ne? Das macht was mit dir. Und genau, und dann haben wir halt irgendwann so das endlich unsere Eltern dazu gebracht, in Rente zu gehen und dann das Ganze einfach umzugestalten, schön zu machen. Und da sind eigentlich meine ersten Gelder reingeflossen, um eben das Ganze umzubauen. Und genau, und dann ging es dann auch irgendwann los mit ETFs. Und als ich dann irgendwann Bitcoin Maxi geworden bin, war es dann auch so, dass alle ETFs, alle Lebensversicherungen etc. gekündigt worden sind, um dann in Bitcoin zu fließen. Genau. Jetzt haben wir, glaube ich, den Bogen wieder hingekriegt.
Okay, das heißt, du bzw. ihr, hatte ich jetzt rausgehört, habt so ein bisschen deine Eltern einfach entlastet jetzt auch damit, dass sie diesen Hof nicht mehr führen müssen sozusagen.
Richtig,
okay.
Ja.
Mhm. Okay. Ja. Schön.
Habe ich übrigens auch im privaten Umfeld genauso erlebt. Also ja. Bauernhof betreiben, sei es als Vollerwerb oder Nebenerwerb, ist immer, es ist alles extrem zentralisiert. Du musst groß sein, um überhaupt überleben zu können. Ansonsten arbeitest du dich doof und dämlich und es bleibt eigentlich nicht viel übrig, außer dass du dich selbst zerstörst und deine Gesundheit zerstörst und mega viel Stress hast. Also ja, ich kann das, das nachvollziehen.
Kann ich die Doku empfehlen auf Netflix, das System Milch? Das zeigt das wunderbar auch auf so. Was da so mit Mensch und Tier passiert auf so einem Milchbauernhof.
Danke.
Okay. Für den jetzt Hinweis. kurze On-Topic-Frage. Hättest du denn ein, ich sag jetzt mal, ein Szenario in einem Sound Money Standard, wo das anders ablaufen würde, auch für beide Seiten?
Ich denke auf alle Fälle, ne? Es ist ja, du musstest ja damals so Milchquote einkaufen, dass du überhaupt Milch produzieren darfst, ne? Und dann plötzlich haben sie das abgeschafft. Das heißt, meine Eltern haben plötzlich mal von heute auf morgen 20.000 Mark verloren damals, ne? Du hast für 20.000 Mark Milchquote eingekauft. Irgendwann ist die abgeschafft worden, 20.000 Mark weg. Krass. Also wirklich abgefuckt und, ne, aber ich glaube ja, dass tatsächlich, das ist jetzt auch so ein bisschen so meine Vision, back to nature, back to future, dass eigentlich schon so diese 100% Selbstversorgung in einer kleinen Community, dezentral, ne, das ganze Zitadellenkonzept auch schon funktionieren kann, ne, aber halt, das ist ja dann so eine Art, Monokultur für Kühe, aber wenn du halt so wie ganz, ganz früher eine Kuh, ein Schwein und jedes hat so seinen bestimmten Platz im System, dann kann das schon funktionieren. Ne? Und da hast du ja auch das Tier gewertschätzt. Wenn du nur eine Kuh hattest, dann war das ein Mitglied deiner Familie. Ne? So, und da in diese Richtung kann man sich schon hinentwickeln wieder.
Darauf wollte ich hinaus, ne? Oder dass das ich meine, das wird natürlich selbst heutzutage so technologisiert, wie wir sind, selbst in einem Sound-Money-Standard wird und würde das halbwegs, wie soll ich sagen, industriell betrieben werden. Ne? Ich glaube aber, dass sich der Fokus von Menschen darauf, wie die Herkunft dieser Lebensmittel ist, halt massiv ändern würde. Ja. Oder? Und dann Bedarf für sowas entsteht, dass Leute sagen, nee, ich möchte das halt, ich möchte jetzt ein Milchprodukt zum Beispiel nur, wenn das ein gutes Leben hatte, das Tier, wenn das auf der Weide rumgegrast hatte und nicht, wenn das irgendwie in einem Stall eingepfercht war mit dem Kopf 23 Stunden am Tag. Ja, interessant. Du, Tanxen, du wolltest noch was ergänzen, entschuldige.
Ja, ich würde uns aber dann weg von dem, ja, von dem Milchbusiness hin zu einer Frage, die mich noch umtreibt. Und zwar, du hattest deinen Weg hin zum Bitcoin-Maxi beschrieben und auch erklärt, dass dann viele Themen für dich relevant waren, sei es Selbstheilung, Natur, Sport, hattest du, glaube ich, erwähnt. War das alles vorher gar nicht da? Also kam das dann wirklich erst durch Bitcoin oder hattest du schon immer auch Interesse und das wurde dann einfach nochmal extrem beschleunigt?
Es ist beschleunigt worden. Also ich habe ja vorhin so ein bisschen eher so meinen karrieretechnischen Lebensweg aufgezeichnet, was meinen privaten Lebensweg anbelangt. Ich bin halt schon, glaube ich, so ein Leistungssportler. Habe früher semi-professionell Fußball gespielt, also mit dritter Jugendliga, 3 bis 4 Mal die Woche Training, Trainingslager etc. pp. Also habe eigentlich immer so diesen Leistungssport bei mir auch mit dabei gehabt und dann irgendwann sehr viel Beachvolleyball gespielt und dann gab es halt so eine Hoch-Triathlon-Zeit, wo ich dann auch einen Ironman in 10 Stunden gefinisht habe, 6. bei den deutschen Meisterschaften war auf der Mitteldistanz. Also ich bin schon auch so, kann eine Maschine sein, wenn ich möchte. Also war so, Sport ist immer ein wichtiger Teil meines Lebens gewesen, aber ne, es gibt ja keine Limits, ne? Du kannst ja immer noch weitergehen und dementsprechend war das dann mal zwischendurch ein bisschen eingeschlafen, dieses Sportliche, vor allem so dann in der Hauptkarriere, wo du dann irgendwie vielleicht das eine oder andere Kilo zu viel gehabt hast und ein bisschen zu sehr Bildschirmbräune anstatt natürliche Bräune und dann hast du halt mal so ein Bild von dir gesehen, sag mal, das bin doch gar nicht ich, ich bin doch eigentlich hier der sportliche, dynamische, blonde Typ da und jetzt steht da hat mir einfach nicht gefallen, dieses Bild da von mir. Und das war dann wieder so ein Punkt für mich zu sagen, ja, jetzt muss ich eigentlich wieder dahin, wo ich am glücklichsten war, als Leistungssportler voller Energie und Tatendrang. Und dann habe ich dann 2015 mit dem Triathlon wieder angefangen, so Richtung Leistungssport auch das Ganze zu betreiben, mit dann zu High Ironman Zeiten 14 bis 16 Stunden Sport. Und der Ironman war dann so auch der Einstieg in die Spiritualität, weil, ne, wenn du einen Ironman machst, bist du halt 10 Stunden unterwegs jetzt bei mir und auch in den Trainingseinheiten natürlich irgendwann an dem Punkt, wo du halt das Limit überschreiten musst und das Limit überschreiten geht am besten in Trance. Und so hat sich für mich so das ganze Thema Self-Programming, Meditation, Spiritualität eigentlich ergeben. Und weil ich ja, ne, wenn du einen Ironman da nach 8 Stunden eigentlich nicht mehr laufen kannst und dann sagst du so, ich laufe jetzt eine 450er Pace, ich laufe jetzt eine 450er Pace. Also sagst ja eigentlich selber Mantren auf. Und das war dann so ein bisschen der Einstieg dann auch sozusagen das ganze meditative Selbstheilungsthema, weil du dann in so einem Wettkampf oder auch in der Trainingseinheit plötzlich fängst du an zu heulen und weißt gar nicht, woher das kommt und da war jetzt diese eine Geschichte mal familiär Und das ist ja jetzt dann was, wo du jetzt nicht immer einen Ironman machen musst, um das herauszukitzeln und aus dem System zu löschen, sondern jetzt halt Möglichkeiten gefunden über Breathwork, Yoga, Meditation, da eben in die tiefen Psychologie bei mir reinzugehen und dann mich da freizusetzen.
Ja, ich muss schmunzeln, weil ich auch gerade ein Buch zu Breathwork lese. Aber erklär doch mal vielleicht für die Zuhörer, die da jetzt so ein bisschen vielleicht auch gar nicht so den Zugang zu haben, wenn sie jetzt hören, Spiritualität. Ich glaube, das kann auf einige auch abschreckend wirken. Wie würdest auf du das erklären? Also was genau ist das? Was ist Spiritualität? Was meinst du damit?
Ich liebe ja das Zitat von Nikola Tesla, oder zumindest ich kann es nur sinngemäß, glaube ich, wiedergeben: Sobald der Mensch anfängt, die Dinge zu untersuchen, die er nicht sehen kann, wird er riesige Fortschritte in der Wissenschaft machen. Und ich glaube, das geht so in Richtung, wie man Spiritualität auch ein bisschen entmystifizieren und raus aus dieser Esoterik-Ecke ziehen kann, dass es einfach darum geht, dass es alles ja Energie ist, was wir auch als Bitcoiner ja so ein bisschen immer mittragen. Bitcoin ist monetäre Energie, dann gibt es halt noch andere Energieformen, und dazu gehören halt alte Erlebnisse auch, die einen dann in gewisser Form vielleicht an der Weiterentwicklung hindern, und dann eben im Zusammenspiel mit Natur, mit anderen Dingen, mit Körperübung, diese nicht sichtbaren Dinge zu nutzen oder aufzulösen, ne? Und das, so würde ich, glaube ich, Spiritualität erklären. Also gar nicht religiös oder sowas, sondern es gibt irgendwas, was nicht sichtbar ist, was dir dabei hilft, deine Themen zu überwinden oder was dich auch blockieren kann, dein volles Potenzial zu entwickeln.
Ja, fand ich sehr geil, wie du es versucht hast zu erklären, weil ich tue mich da auch immer schwer. Das ist nicht so einfach, das Menschen zu erklären. Ich finde immer, was ein sehr konkretes Beispiel ist, ich meine, viele Leute machen ja Sport und machen das aus einem Grund, weil es ihnen gut tut, weil sie sich danach besser fühlen, weil sie danach ihre Sorgen und ihre Ängste, ne, irgendwie anders wahrnehmen. Und ich finde, das ist auch so ein kleiner Teil, der vielleicht ja bei spirituellen Menschen dann auch oft dabei ist, dass sie sagen, ja, sie brauchen ihren Sport, um sich auszugleichen, um sich, ne, auf einer guten Frequenz zu fühlen. Ja, muss man, glaube ich, spüren und erleben und sich dann ein Stück weit vielleicht auch dafür öffnen. Genau. Und dann, wie du auch gesagt hast, geht das in alle möglichen Richtungen. Sehr spannend.
Ja, es ist wirklich sehr schwierig, das in Worte zu fassen, weil es halt auch nichts Sichtbares, nichts Haptisches ist. Man muss es irgendwann erfahren, glaube ich, ne? Und so meine erste Erfahrung, die ich nur so dann im Nachhinein in Meditation erst mitbekommen habe, war halt, ne, ich bin halt auch immer in Südamerika reisen gewesen, und dann habe halt auch so crazy Sachen gemacht, wie 7 Tage allein in den Anden unterwegs zu sein. So als alter Performance-Sportler habe ich dann so den auf Bear Grylls gemacht. Und nicht ganz so krass wie der vielleicht, sondern hatte auch so ein bisschen was zum Essen dabei. Und dann stehst du da auf irgendeinem Vulkan in Südamerika, 5 andere Vulkane um dich rum, und plötzlich passiert was mit dir. Plötzlich kriegst du eine Gänsehaut und fängst irgendwie an, dich zu bewegen, und irgendwas passiert und kannst es eigentlich gar nicht beschreiben, ne? Und das ist halt, solche Momente hatte ich dann, ist relativ schwierig hier zu haben, weil hier halt alles sehr dicht ist und überall sozusagen andere Störgeräusche etc. Aber wenn du mal in die Weite, auch in Afrika oder Südamerika gehst oder auch in Asien, nicht in dieses bepackte Europa, dann kannst du plötzlich Dinge wahrnehmen, die du selber gar nicht beschreiben kannst. Und da hat es damals so angefangen, und jetzt 10 Jahre später oder 15 Jahre später kann ich es erst begreifen, was damit eigentlich damals überhaupt mit mir passiert ist. Ja, genau.
Super spannend. Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass vielen das auch schwerfällt, gar nicht, weil sie sagen, sie sind irgendwie dem verschlossen und halten das für Quatsch oder so, sondern ich glaube, dass viele halt ich sag mal so, auf der Bedürfnispyramide noch woanders sind. Ne? Ich meine, wenn du gucken musst, ob du diesen Monat dein Auto noch mal tanken kannst, um zur Arbeit zu kommen, ne, dann ist natürlich das Letzte, an das du denkst, ist, so gehe ich jetzt mal irgendwie nächste Woche, fahre ich jetzt mal raus aufs Land und kriege einen klaren Kopf. Ne? Die haben im wahrsten Sinne des Wortes buchstäblich keinen Kopf dafür. Ne? Kopf einfach nicht frei für sowas. Und das ist halt auch was, wo ich sagen würde, zumindest zum Teil, ne, wenn man halt gar nicht erst dieses Bewusstsein entwickeln muss dafür, dass man dieser, dass man der Kaufkraftabnahme davonrennen muss, ne, sondern wenn du ein solides Geld hast, das die zumindest hält, ne, kommst du, würde ich jetzt behaupten, in der Regel, wenn du ein emsiger, fleißiger Mensch bist, ja, der Mehrwert für andere liefert, kommst du halt viel früher an diesen Punkt und viel früher höher in dieser Pyramide, ja. Natürlich nicht, wenn du jegliche Kohle, die du einnimmst, auf den Kopf haust, ne, keine Frage. Aber mit einer gewissen Sparsamkeit, oder, kannst du es halt schneller erreichen, weil ansonsten, ich sag mal so, du galoppierst dann in dieser Pyramide so langsam nach oben, ne, und in einem inflationären Geldsystem galoppierst du erstmal überhaupt hinterher, auf der gleichen Stufe zu bleiben. Weil wenn du nicht aufpasst, ja, dann rutschst du nämlich eher runter, als dass du hochkommst, genau, in dieser Pyramide, ne. Das macht, glaube ich, schon auch noch viel aus, und deswegen wäre das natürlich allen zu wünschen, dass wir in so einem, ja, ich sag mal, einem gesunden Geldsystem leben, wo man sich da leichter freimachen kann von. Oder wie seht ihr das?
Zustimmung.
Magst du zuerst,
ja,
tanken?
Zustimmung. Ja, ich stimme dir zu, Fab. Danke für die Ergänzung. Ich glaube, ja, einige Menschen, also ich fand das gut, wie du das gesagt hast, mit der Bedürfnispyramide. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass Leute auch Angst haben, Dinge zu hinterfragen. Also nicht jeder ist so gefestigt, dass er das überhaupt möchte, weil er Angst hat, dass, ne, dann sein Weltbild ja ins Wanken kommt. Und das, glaube ich, ich treffe immer mehr Leute, die sehr gefestigt sind und dann aus dieser Startposition heraus dann anfangen, die Welt anders zu erkunden und das Leben anders wahrzunehmen. Aber ich frage mich halt auch immer, wie kannst du Menschen auch dahin bringen? Auch vielleicht Menschen, die nicht so, also ich sag mal jetzt, ne, bei dir, Tobi, 1000 Seelendorf, wahrscheinlich relativ behütet aufgewachsen, das spielt eine extrem große Rolle, weil ich treffe sehr viele Menschen, die das nicht hatten, die eher, ne, vielleicht kämpfen mussten, weiß ich nicht, Eltern getrennt, weiß nicht, viele Umzüge und so, viel Unruhe. Und dann kommst du nicht so auf diesen, ne, auf diesen Weg so leicht. Da hänge ich gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht einen Hinweis hast, Tobi, wie du das machst, wenn du vielleicht anderen auch eine Hilfestellung geben möchtest.
Ja. Ja, also ich habe ja dann tatsächlich ja diese Methode für mich persönlich entwickelt, Personal Development with Design Thinking, und habe da auch in München Meetups abgehalten und habe dann auch teilweise dann so das Feedback bekommen von meinen Teilnehmern, ja, Tobi, krass, so 10 Jahre Psychotherapie, aber diese eine Session mit dir, die war jetzt schon krass auf alle Fälle. Das war so, wo ich die Leute so mit an die Hand genommen habe mit der Methode. Aber am Ende, ne, kann sich jeder auch selbst heilen. Ne? Das ist eigentlich so diese Eigenverantwortung, nicht nur be your own bank, be your own healer. Das ist halt, glaube ich, ganz wichtig. Und das geht in der Stadt halt relativ schwierig. Ne? Und ich kann es halt von mir auch sagen. Ich habe es auch gestern mit meiner Cousine so reflektiert, als wir bei uns auf dem Land auf dem Bänkchen gesessen sind, wo ich jetzt gerade auch bin. Ne, wir hatten jetzt auch keine einfachen Familien, ne, wie ich gesagt habe, das System Milch hat auch so ein bisschen die Liebe meiner Eltern zerstört und dementsprechend ist es auch auf uns Kids nicht so gut abgefallen, um es mal so zu sagen. Aber durch das, dass wir alleine einfach in die Natur rausgehen konnten die ganze Zeit, ne, wir sind dann halt irgendwie in den Wald gegangen, haben da gespielt oder zum nächsten Stream oder zum nächsten Weiher und sind halt dann den ganzen Tag draußen gewesen, ne, und dann hast du halt das Drama zu Hause auch einfach hinter dir lassen können. Wenn du jetzt in the pot, in the city bist, wird es natürlich schwierig, ne? Wo soll diese Wut, diese Trauer dann überhaupt hin, wenn du als Kind nicht alleine vor die Tür darfst, weil sonst du vom Auto überrollt wirst, so jetzt ganz übertrieben gesagt. Ne? Und das ist, glaube ich, so ganz wichtig, weswegen ich jetzt auch, ne, aus wohnhaft in der Innenstadt, Epizentrum, wieder zurück aufs Land gehe, mehr oder weniger, weil ich jetzt halt auch in einem Alter bin, wo ich eine hübsche Bitcoinerin suche, ne? Grüße gehen raus an die Unbekannte, um dann halt auch meine Kinder dann auf dem Land aufwachsen zu lassen. Weil ich halt für mich bei allem Schönen, was ich in 15 Jahre Stadtleben erleben durfte, weiß, dass es auf dem Land groß zu werden einfach deutlich gesünder ist.
Ja, ja, letzte Rückfrage zu dem Off-Topic-Blog. Hast du, wenn jetzt jemand sich als Zuhörer da getriggert fühlt, hast du einen guten, weiß ich nicht, einen Lesehinweis, einen Artikel, ein Buch, wo du sagst, so, hey, guckt euch das mal an, wenn ihr, ne, so diese Personal Self-Healing, Personal Self-Development, wenn ihr da mal einsteigen wollt, ich weiß nicht, was würdest du da empfehlen?
Es gibt natürlich x Bücher. Eines meiner Lieblingsleitsätze momentan ist, hinter einem verwundeten Mann steht immer ein verwundetes Kind. Ne? Und da gibt es von Thich Nhat Hanh, gibt's so ein ganz tolles Buch, das heißt Versöhnung mit dem inneren Kind oder Heilung des inneren Kindes von Thich Nhat Hanh, ist so ein buddhistischer Mönch. Also das finde ich als Einstieg sehr, sehr gut. Wo man so anfangen kann, so die Themen als Kind aufzuarbeiten, die einen dann als erwachsene Person vielleicht in gewisser Hinsicht blockieren. Und dann gibt's natürlich noch eins meiner Lieblingsbücher, auch ein Eye-Opener, ist Don Miguel Ruiz, The Four Agreements, die vier Versprechen. Das sind eigentlich so gute Einstiegsbücher in diesem Bereich, um seinen Selbstheilungsprozess anzugehen. Ja.
Absoluter Mehrwert.
Übrigens,
absoluter Mehrwert. Ja. Richtig gutes Buch.
Ja, ich glaube, jetzt freuen sich einige Zuhörer, die sich denken so, geil, das gucke ich mir jetzt mal, das gucke ich mir direkt mal an. Also, so geht es mir auch. Ja. War doch ein bisschen...
Ja, Thich Nhat Hanh sogar auf Spotify for free. Also gibt es keine Ausreden, geil. Kann jeder machen, muss man sich nichts kaufen, selbst als ärmster Mensch. Gut, Spotify, gut, ist ja, glaube ich, gibt es ja auch eine Free-Version. Genau, ja.
Ja, wie machen wir jetzt den Schwenk wieder zu Bitcoin-Fab? Ich bin.
Ja, du, ich finde, das war ein super Exkurs, ja. Am Ende des Tages ist es doch auch ein bisschen Bitcoin, finde ich. Ja, nächster Punkt wäre, wir sind schon bei 50 Minuten, wow. Ja. Dann gucken wir wirklich, dass wir wieder back on track kommen. Was hast denn du, nachdem du jetzt auch schon eine Weile hast dich vorher selbst als Bitcoin-Maxi bezeichnet, entgegen der Erwartungen aller, bist du ja gar nicht so toxisch, wenn man dich so hört.
Nee, Love ist nicht besser.
Ich finde das immer so witzig, dass alle sagen, Maxi sind so toxisch und die meisten sind halt eigentlich einfach nur ziemlich lässig drauf. Was ich fragen wollte, ist, du bist vorher kurz drauf eingegangen, welche Ressourcen du selber konsumiert hattest, als du da reingefallen bist, aber viel wichtiger vielleicht jetzt auch für uns an der Stelle, was ist denn das, was du jetzt auch empfiehlst, ne, anderen Leuten? Wenn du mal mit jemandem darüber sprichst, wo schickst du den hin, damit du das Gefühl hast, da ist der gut aufgehoben und das hilft vielleicht, das zu verstehen? Oder sagst du vielleicht sogar, ich empfehle Leuten sowas gar nicht, die müssen das alle komplett selber finden?
Ja, als alter Consultant machst du es ja immer so, du machst irgendwas, dokumentierst den Prozess und dann verkaufst du es quasi wieder in Anführungszeichen. Bitcoin ist aber für mich ja Open Source, deswegen habe ich halt so ein Bitcoin Intro Package mal erstellt, so ein bisschen ähnlich wie bei Canuto auch seine Linkliste, ganz spannend.
Sehr cool.
Und das habe ich dann eigentlich dann relativ am Anfang gemacht, um für mich einfach so die Breadcrumbs auszulegen, die ich gegangen bin, dass die Leute auch nicht die gleichen Fehler machen müssen, wie ich sie gemacht habe. Und da habe ich irgendwann so ein Notes-Dokument angelegt mit den wichtigsten Links und Ressourcen, wo man sich dann eben zu Bitcoin informieren kann, um eben nicht so wie ich komplett autark da durch die verschiedensten Potholes durch zu müssen. Und ja, ganz klassisch natürlich Julian Linniger mit Relay ist eigentlich mein Go-To-Place, wenn Leute ihre ersten BTCs kaufen wollen oder ersten Satoshis, Sparplan dort aufsetzen. Und dann, Antonopoulos ist dann, finde ich, immer ein bisschen schon zu tief aus meiner Sicht. Und dann, ja, Roman. Mhm. Roman und Relay ist eigentlich so mein erster Anlaufpunkt, den ich den Leuten mitgebe. Und wenn sie eher so visuell unterwegs sind, natürlich die Arte-Doku ist ultra gut. Und auch Human Bee war auch eine sehr schöne Geschichte, wenn man mal so einen seichten Einstieg haben möchte. Das sind eigentlich so die ersten Links, die dann ganz oben aufpoppen. Und dann geht es noch von Marktkapitalisierung. Wenn man das Ganze mal vollumfänglich durchsteigen muss, ist eigentlich alles da in diesem Package irgendwie mit drin, ja, was ich da den Leuten mitgebe. Ja.
Cool.
Sollen wir das verlinken? Hast du da, ist das eine Webseite oder ist das eine eigene
private? Nee, als Webseite, das ist eine eigene private Linkliste, okay. Aber ich kann sie natürlich auch mal teilen, aber eigentlich sind es so die gängigen, die sind wahrscheinlich auch schon tausendmal hier genannt worden. Ich kann sie mal durchschicken, mein Intro-Package, falls irgendwas dabei ist. Aber ich denke mal, kann man auch beim Canuto auf die Seite gehen, da ist eigentlich auch alles sehr gut abgedeckt und der macht noch
richtig Sachen. Ja, das ist auch sehr cool beim Canuto. Ja, das stimmt.
Shoutout an der Stelle.
Einer meiner Lieblings-Bitcoiner. Grüße gehen raus, Bruder.
Hast du denn, also was sind so vielleicht deine Projekte oder deine Bereiche jetzt im Bitcoin-Space, wo du dich noch einbringst, wo du dich siehst, wo man dich trifft? Machst du irgendwie irgendwas Besonderes, was du noch erzählen möchtest?
Ja, ich bin halt, da ich ja in Süddeutschland ursprünglich herkomme, war ich natürlich so Bitcoin im Ländle bin ich gewesen. War in der Zitadelle Uckermark auch sehr toller Ort, kann ich auch sehr empfehlen, dass man da nächstes Jahr hingeht im Sommer. Das war ein wirklich tolles Fest auch. Ansonsten bin ich nicht so ganz in der Bitcoin-Szene drin, ne, weil ich halt auch sehr, sehr viele andere Interessen habe und so das Thema, was ist das beste Geld, das habe ich jetzt erlangt und da kann mich jetzt auch so relativ schnell nichts mehr davon abbringen und suche mir jetzt halt meine anderen Rabbit Holes und um dann halt sozusagen alles zu machen, was mir selber halt Freiheit gibt, ne? Und Bitcoin ist natürlich einer der wichtigsten Aspekte dabei, ganz klar. Und ich liebe halt auch den Gigi oder Gigi für die Englischsprachigen, ne? Und wenn man Thema Spiritualität und ich sag mal so die Leute, die dann Bitcoin komplett durchgestiegen haben und sagen ja dann auch, ne, after Hyper-Bitcoinization brauchen wir eigentlich gar kein Bitcoin mehr. Darf man natürlich nicht zu laut sagen. wenn wir dann ja irgendwann hoffentlich gar kein Geld mehr brauchen, sondern tatsächlich über andere Formen Informationen austauschen können.
Ja, hast du uns eine super Überleitung geliefert mit der Hyper-Bitcoinization. Wann denkst du denn, wird Bitcoin globales Geld?
Oder ja, es könnte natürlich jetzt schon gerade extrem spannend werden mit BlackRock Fidelity. Könnte natürlich schon sein, dass das dann so einen Kick gibt und das ja auch vielleicht so jetzt schon Richtung November passieren wird mit dem ETF. Wenn man so einen Gartner Hype Cycle anguckt, dann dauert es natürlich schon ein Weilchen, bis dann so eine Technologie, wo wir gerade, glaube ich, bei den ersten 3% bei den Early Adoptern sind, bis sich das dann ausgebreitet hat. Also da werden wir schon noch bis vielleicht 2032 noch 2-3 Halvings brauchen, bis dann komplett alles durchstiegen ist. Aber ich glaube eigentlich, dass wir so, ne, Richtung Internet so noch mehr Firmen rauskommen, auch, sag ich mal, deutlich durchgestyltere und weniger prototypmäßig aussehende Produkte dann auch schon sehr noch früher kommen, noch mehr. Es gibt ja schon ein paar richtig gute, es war die Terra-Hash-Geschichte, diese Heiz-Variante sah jetzt schon richtig stylisch aus. Das ist auf alle Fälle ein Produkt, was man, glaube ich, so auf den Markt schmeißen kann. Energy.io mit der Heizung ist auch schon ganz cool. Und das trägt ja dann alles auch zur Adaption bei, ne? Dass du halt auch ein cooles Produkt auf dieser Technologie hast, was dann den Leuten auch, ne, die Leute sind ja auch so ein bisschen ego-getrieben immer noch, dass sich dann ins Wohnzimmer stellen können und sagen, oh, guck mal hier, geile Bitcoin-Heizung. Ich glaube, das ist dann schon manchmal noch, um die Adaption voranzutreiben, vonnöten, dass man auch ein bisschen was Physisches hat, um diese Transition zu machen. Und da werden jetzt, glaube ich, bestimmt ein paar spannende Sachen noch kommen in der Zukunft.
Kleine Rückfrage dazu. Was ist denn, weißt du das gerade aus dem Kopf, was ist denn so der durchschnittliche Zeitcycle, den man dem Gartner Hype-Cycle beimisst?
Ich weiß jetzt nicht ganz genau.
20, 30 Jahre?
Ich weiß nicht ganz genau, aber wenn du so, ich nehme mal das Beispiel eBay. Ich glaube, eBay ist 1996 oder 97 gegründet worden, ne? Und es hat, glaube ich, schon 20 Jahre gedauert, ne? Und also kann schon gut sein, dass es noch bis 2040 oder so dauert, wenn man so
das Ganze betrachtet, ne? Finde es nur interessant, weil es gibt ja so ganz viele gegenläufige Effekte, ne? Auf der einen Seite war natürlich das Internet noch nie so etabliert wie jetzt, ne? Weswegen das sich viel schneller verbreiten müsste. Auf der anderen Seite ist natürlich Geld wirklich ein gesellschaftlicher Basislayer. Ja. Und who the fuck knows, wie lange es braucht, um diesen zu verändern. Ne? Weil das ist ja wirklich, da sind so viele Leute mit aufgewachsen und wäre so absurd für die, diesen Basislayer der gesellschaftlichen Kooperation zu verändern, dass ich mir gut vorstellen kann, auch dass das 50, dass das 100 Jahre geht. Ne? Also es kann natürlich sein, dass die Preishype-Zyklen das Verändern beschleunigen, crashen, ne? Aber so rein, wenn das so vor sich her schleichen würde, Bitcoin, ne, ohne diese Hypezyklen, dann hätte ich sogar safe gesagt, das geht 100 Jahre, bis sich das ganz, ganz langsam irgendwie etabliert. Ja.
Aber spannend.
Ja, aber es gibt ja noch so einen anderen coolen Aspekt. Es gibt doch auch so einen Innovationszyklus, wo man sagt, okay, bis Erfindung, bis sie dann sozusagen, dass die indigene Bevölkerung im Urwald dann auch sozusagen dann an diese Erfindung teilnimmt, ne, Smartphone, ne, und da verkürzt sich die Zeit ja auch immer viel stärker. Das heißt, all your models are destroyed, ne? Bitcoin ist da einfach unberechenbar und jedes Modell, was wir heranziehen, wird wahrscheinlich nicht in der Realität umgesetzt werden. Ne? Von daher will ich da gar keine Prognose machen, weil was passiert, wenn BlackRock Fidelity voll einsteigt und USA sagt, ja, okay, wir geben da jetzt Vollgas mit Bitcoin mit verschiedenen Staaten. Also weiß ja nie. Ja, von daher kann es dann immer relativ schnell auch so einen krassen Effekt haben.
Genau, Tobi, weg von Predictions und Vorhersagen. Jetzt haben wir uns eine Stunde aufgewärmt. Jetzt wollen wir natürlich von dir als reflektiertem, spirituellen Menschen noch hören. Was ist Bitcoin für dich?
Hoffnung und Freiheit.
Habe ich nicht letzte Folge gesagt, dass die zwei wichtigsten sind, ne? Das ist so. Das sind die zwei Matchmaking Things, finde ich auch.
Ja, so Bob Marley, emancipate yourself from mental slavery und Bitcoin setzt sich da einfach frei, ne? Auch die monetäre Freiheit zu machen. Ne? Du startest den Prozess im Kopf natürlich, wie kannst du dich freisetzen und das Geldsystem, ne, wenn du Leute fragst, ja, was würdest du machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Das ist gleich so immer so das letzte Quäntchen, was die Leute in der Matrix hält, so die finanziellen Probleme.
Ja, das klingt immer so extrem einfach, Hoffnung und Freiheit, aber da hängt halt sehr, sehr viel dran und da müssen die Leute auch erstmal hinkommen.
Ja, ich finde sogar,
Freiheit wenn muss man sich immer schon verkämpfen, oder? Ja.
Genau. Oh, ja. Genau. Nee, alles gut. Nee, wir haben, glaube ich, einen leichten Lag, deswegen bin ich dir da über den Mund gefahren, tut mir leid. Nee, ich wollte auch noch gerade sagen, wenn du das jemand total unbedarftem sagst, der nun gar nichts mit Bitcoin zu tun hat, und sagst ihm, ja, das ist Hoffnung, das ist Freiheit, dann klingt das halt auch super cheesy, ne? Es steckt halt ultra viel dahinter, aber wenn du das einfach so dahin sagst, dann klingt das so, ah ja, natürlich, klar. Ja. Was ist denn das für eine Religion? Ja, das wäre dann so die erste Antwort darauf.
Ja, ich kann dann noch mein Orange Pill Statement kann ich da noch dazu sagen. Ich glaube, in Bezug auf Freiheit ist da, glaube ich, ganz cool. Was ich immer nehme, ist, Henry Kissinger ist ja einer von unseren Architekten der Global Governance und ich liebe eigentlich immer seinen Satz auseinanderzunehmen und dann den Leuten die Frage zu stellen, willst du eigentlich frei sein? Ne? Und dann geht's ja eigentlich los. If you control the food chain, you control people. If you control the energy market, you control nations. If you control the money, you control the whole world. Ne? Und jetzt ist es eigentlich, damit hast du eine sehr, sehr einfache Drei-Dimensionen-Anleitung.
Hat er das gesagt?
Das hat Henry Kissinger gesagt, genau, ja.
Okay,
ja.
Wusste ich gar nicht.
Und dann, damit hast du eigentlich eine sehr gute Anleitung, wie du, wenn du frei sein willst, ne, manche wollen das ja auch gar nicht, die wollen immer im Opfermodus und im Nichtverantwortungsmodus sein. Wenn du wirklich frei sein willst, dann kannst du in den drei Dimensionen anfangen. Ne? Essen, kannst du Containern gehen, kannst du dein eigenes Essen anpflanzen, bist du relativ schnell frei. Ne? Das ist in unserer DNA schon seit vielen Jahren drin. Dann hast du das Thema Energiemarkt. Haben wir jetzt Gott sei Dank Technologien, die du auch als Einzelperson nutzen kannst, um dann eben Solarpanels, kleine Wasser- oder Windkraftwerke bei dir in den Garten zu stellen oder auf dem Balkon. Ne? Dann bist du auch im Energiebereich autark. Und Bitcoin ist jetzt das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir freies, globales Geld haben. Ne? Es gab ja schon viele kleinere Versuche mit lokalem, freiem Geld. Aber das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, global nutzbares Geld für alle. Und ne, das dann auch immer so, wenn mir die Leute mich fragen, ja, Tobi, du reist ja nur durch die Welt und wie machst du das und wie arbeitest du überhaupt? Und ich so, ja, drei Schritte sind es dann eigentlich, ne? Hab einen minimalistischen Lebensstil, starte dein eigenes Business und save deine Money in Bitcoin. So ist es dann eigentlich, ne? Ja.
Ich spiele gerade mit dem Gedanken, ob das einfach der letzte Satz dieser Folge war. Nee, nice. Also super. Wir belassen es dabei. Ich glaube, besser hätte man nicht closen können. Ich spare mir jetzt auch sämtliche bewertet irgendwas Blablas immer wieder. Vielen Dank, Tobi, dass du da warst. Es war mir und wahrscheinlich uns ein Fest. Vielen Dank, Tanxen, dass du das begleitet hast.
Ja, war mega. Vielen Dank, Tobi. Super.
Ja.
Danke für das, was du teilst und für deine Beiträge, Buchtipps, Sichtweisen. Mega. Vielen Dank.
Ja, bedanke mich auch für den Space und hoffe, dass wir uns irgendwann mal persönlich irgendwo auf irgendeinem Meetup treffen.
Das muss folgen, ja. Definitiv.
Alles klar. Das wäre schön. In diesem Sinne, bleibt mir nur schönen Tag zusammen. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.
Was ist Bitcoin eigentlich?